ARD.
Bestimmte Bilder von Einsätzen bleiben immer so ein bisschen plastisch. Mhm. Und wie der auf seinem Hubschrauber aussteigt und trägt so sein OP-Besteck vor sich her über das Feld, das war sowas, wo ich dachte, okay, das ist wirklich ernst hier.
Mein Einsatz. Der NDR Feuerwehr-Podcast. Mit Torben Hildebrand und Feuerwehrfrau Theresa Balzer. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder einfach nur wahre Actiongeschichten lieben.
Ich war im Urlaub zwischendurch und zwar waren wir in Berlin.
Was hast du in Berlin gemacht? Ja. Also außer Urlaub, Sehenswürdigkeiten angeguckt?
Genau, Sehenswürdigkeiten, ach Gott, durch die Stadt gelatscht, was man so macht, ne? Berlin angeguckt. Hab schon wieder alles vergessen. Ach, hier auf der Reichstagskuppel waren wir unter anderem. Aber deswegen erzähle ich das gar nicht. Ich komme deswegen damit um die Ecke, weil wir hatten einen Feueralarm im Hotel. Morgens 7:15. Irgendwie piep, 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 piep. Alter, jetzt mache ich so lange den Feuerwehr-Podcast und trotzdem bist du mega überrascht, wenn plötzlich Feueralarm im Hotel ist.
Okay, das war morgens, bist du davon wach geworden? Also war das ein lautes Piepen, leises Piepen?
Leises Piepen, ganz, okay. Ganz leise. Ja, wir sind wach geworden. So, sind wir gemeint? Ne, meine Frau und ich gucken uns an, ist das unser Feueralarm? So, weil irgendwie war es für einen richtigen Feueralarm auch zu leise. Dann haben wir geguckt, irgendwie Hotel, Zimmertür aufgemacht, auf den Flur geguckt. Wir waren im 4. Stock. Jacke an und ab nach unten.
Gut.
Ja, und da war schon ordentlich Rambazamba. Erstmal kamen dann doch im Treppenhaus sehr, sehr viele Leute uns aus den ganzen Türen raus und alle ab nach unten. Dann unten kamen mir zwei Feuerwehrkameraden der Berliner Berufsfeuerwehr entgegen. Unten war es auch sehr laut, piep, piep, piep. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst und wir kommen vor die Tür und da stehen schon Dutzende Hotelgäste und die halbe Berliner Feuerwehr mit Fahrzeugen gefühlt. Also 6, 7 Fahrzeuge werden es gewesen sein. Alle mit Blaulicht blinkend vorm Hotel. Was war? Fehlalarm.
Aber tatsächlich, im Ernstfall hättet ihr ja alles richtig gemacht.
So, ihr merkt, wir sind mittendrin, liebe Feuerwehrfreunde und Freundinnen. Ihr seid bei Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast. Und wir präsentieren euch ja regelmäßig neue Folgen, in denen ihr hinter die Kulissen der Freiwilligen Feuerwehr gucken könnt.
Wo ihr spannende und krasse Einsätze hört.
Genau, und ihr kriegt mit, was die Leute eigentlich so in ihrer Freizeit für uns alle machen. Und da haben wir heute ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wir haben einen, na, ich würde fast sagen, Stammgast bei uns. Er ist nicht das erste Mal da. Chris Hartmann von der Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck. Hallo Chris.
Ja, moin.
Vielen Dank für die Einladung.
Du hast heute einen Einsatz mitgebracht, bei dem geht es um schwere Verletzungen. Also das als Triggerwarnung vorweg, aufpassen für alle, die das nicht so gut hören können.
Es ist der 21. September 2024, ein Samstagnachmittag. In dem kleinen Ort Hülseberg im Landkreis Osterholz laufen die letzten Vorbereitungen für das Erntefest und den Umzug durchs Dorf. Die geschmückten Wagen sammeln sich auf einer Wiese. An den Straßen sitzen und stehen die Menschen und warten auf das Spektakel. Die Stimmung ist ausgelassen. Auch die Ortsfeuerwehr und die Nachbarwehr sind schon vor Ort, weil sie den Umzug absichern werden.
Es war dann so, dass bei den Veranstaltern sich auch der Ortsbaumeister mit aufhielt, der stellvertretende Ortsbaumeister, um das ein bisschen vorzubesprechen. Und dann kam da ein junger Mann an, der hat den Handy am Ohr und sagte, wo sind wir hier eigentlich ganz genau? Also der schien nicht direkt aus dem Ort zu kommen, sondern zu den Gästen zu gehören. Und dann sagt man ja, wieso, was ist denn? Ja, da hinten im Feld, da liegt jemand, der braucht Hilfe und der hatte also an dem Handy auch schon die Leitstelle, hatte also einen Notruf gewählt, konnte aber nicht sagen, wo er ganz genau war, weil es ja auch ein bisschen außerhalb war und ein bisschen ländlich das Ganze gelegen. Und dann sortierte man das so ein bisschen ein. Der Stefan Ortsbaumeister hat dann das Handy erstmal genommen, der Leitstelle Bescheid gegeben, wir schauen da jetzt mal nach. Die Leitstelle hat erstmal einen kleinen Hilfeleistungseinsatz eröffnet, weil die wussten jetzt nicht, was ist dahinter. Und dann sind die mit ihrem TSF da erstmal rübergefahren in die Richtung, die der junge Mann angegeben hat.
Die Kameraden fahren zu einem großen Maisfeld. Die Pflanzen stehen hoch, es ist Erntezeit. Mitten im Feld steht ein Maishäcksler. Menschen laufen um ihn herum. Die entspannte Stimmung kippt.
Was sie dort entdecken ist, dass dort ein junger Mann um die 19 von diesem Maishäcksler erfasst worden ist. Das heißt also, der war im Feld, man vermutet, um da menschlichen Bedürfnissen nachzukommen, hat warum und wie auch immer diesen Maishäcksler nicht gesehen, nicht gehört und wurde von dem erfasst. Die bewegen sich auch relativ schnell und auch dieses Maisgebiss da vorne arbeitet auch sehr, sehr schnell. Und noch bevor er reagieren konnte, wurde er in dieses Gerät dann reingezogen.
Mhm. Also nur so für mich, für das Bild, es war tatsächlich ein Fahrzeug. Also nur in Anführungsstrichen dieser Maishäcksler, weil wenn Maishäcksler unterwegs sind, sind die ja eigentlich mal mit zwei Fahrzeugen unterwegs. Ne? Der Maishäcksler, der so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, bitte verurteilt mich nicht, liebe landwirtschaftlichen Kameraden, aber ich glaube, der Maishäcksler fährt vor und daneben ist im Versatz so ein bisschen eine Mulde.
Ne? Da sind auch also Fahrzeuge, Anhänger, die dann, ne? Genau, da sind auch noch mehr Fahrzeuge unterwegs und das sorgt auch dafür, dass mehrere Leute da waren, weil die dort mit der Ernte betreut waren, wohl auch da rumliefen. Mhm. Aber präsent war erstmal dieser Häcksler, der hat auch wohl gerade mit dem Feld angefangen und dementsprechend war da entsprechend Personal auch auf dem Feld. Ja.
Maisgebiss, sagst du gerade, das sind die Scheren, die Messer, also es gibt, glaube ich, nichts Schärferes als die Messer eines Maishäckslers.
Ne? Das ist ein relativ großer Vorbau und mit unterschiedlichen Messern. Einige sind relativ starr, andere sind so sichelförmig. Die laufen jeweils in diesem Gebiss. Es wird von außen nach innen dieser Mais transportiert oder soll transportiert werden. Er wird dann abgeschnitten und eben nach innen oder in den mittleren Bereich transportiert. 9 Meter Breite hatte der jetzt hier vorne in dem Maisgebiss. Ja, und wie du richtig sagst, ganz, ganz scharfe Messer, auch harte Messer, weil der Mais natürlich auch eine gewisse Konsistenz hat. Also das sind schon Sachen, mit denen möchte man sich nicht anlegen.
Aber einer hat sich damit angelegt. Also so ein Maishäcksler ist laut, irre laut, wenn der anfährt. Also vielleicht kommen wir da später noch zu, warum der junge Mann da reingeraten ist. Ja. Auf alle Fälle hängt er da drin, als deine Kameraden ankommen, ne?
Genau, das ist natürlich was, das hat man nicht standardmäßig. Also man bereitet sich bei Feuerwehr viel vor. Du warst gerade im technischen Hilfelehrgang. Mhm. Man lernt viel, man hat auch typischerweise seine Autos, die gegen Baum gefahren sind oder. Das ist ein Szenario, das hast du eigentlich in keinem Lehrgang. Und da bereitet dich auch keiner drauf vor. Da musst du erstmal einmal kurz dich sammeln und sortieren. Die haben dann das gemacht, was sie am ehesten machen konnten, logischerweise mit ihren Mitteln. Als erstes natürlich erstmal Unterstützung nachgefordert, weil das ist jetzt kein kleiner Hilfeleistungseinsatz mehr. Hier sind wir bei einer großen technischen Hilfeleistung. Das heißt, die Leitstelle wird kontaktiert, das Alarmierungsstichwort wird hochgesetzt auf Verkehrsunfall eingeklemmte Personen. Verkehrsunfall deshalb, weil das nach so bestimmten Kategorien läuft. Und auch mit dem Hinweis Person von Maishäcksler erfasst. Und da, nach der schon häufig zitierten Alarm- und Ausrückeordnung, läuft dann durch den Leitstellenrechner eben entsprechend die Alarmierung. Und jetzt wird natürlich auch die Schwerpunktfeuerwehr aus Ostholz-Scharmbeck dazu alarmiert, die über entsprechend umfangreiches Material verfügt. Und es klingeln natürlich sämtliche Melder. Das läuft erstmal parallel. Als Erstmaßnahme versucht der stellvertretende Ortsbahnmeister, der praktischerweise beruflich im Rettungsdienst arbeitet, da was zu tun, kann aber relativ schnell erkennen, mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat, typischerweise hat man so einen Erste-Hilfe-Rucksack mit auf dem Fahrzeug, kannst du dieses Verletzungsmuster gar nicht großartig beheben. Er hat versucht, da irgendwas abzubinden. Das funktionierte an der Stelle aber nicht. Er hat jetzt erstmal sich mit der Person unterhalten, denn die war völlig klar und ansprechbar, völlig bei Bewusstsein, was das Ganze natürlich nochmal besonders gemacht hat. Der wusste, in welcher Situation er sich befand, war natürlich eben entsprechend auch in Sorge um das, was da passiert. So, und das heißt, er hat festgestellt, okay, das wird nichts. Und dann schaut man, was kann ich als Erstmaßnahme machen. Und wenn man sich das Bild so ein bisschen vor Augen führt, der ist also mit beiden Beinen in dieser Maschine drin. Da ist oben auf dem Gebiss ist nochmal so ein Abweiser, an dem hält er sich fest, weil er natürlich irgendwo mit seinem Körpergewicht hin muss, aber er hängt so auf 7:30 und ist mit diesem Bein in dem Gerät.
Und, darf ich da gerade mal einhaken, weil ich hätte dich gleich gefragt, ansprechbar, nicht ansprechbar.
Ja.
Der Mann ist schwer verletzt.
Ja.
Davon können wir jetzt mal ausgehen.
Absolut.
Ich möchte es gar nicht genauer haben, ehrlich gesagt. Aber wie kann man da noch ansprechbar sein? Das muss ja ein wahnsinniger Blutverlust auch sein.
Also wir waren erstaunt, ob zweier Dinge. Erstens, es war ein Blutverlust da, aber gar nicht so massiv, wie man sich das vorstellt. Das wäre auch meine erste Überlegung gewesen. Aber diese Messer stecken in diesen Beinen drin. Und offensichtlich vom Blutverlust her geht es. Und ich weiß nicht, ob der Körper so voller Adrenalin war an der Stelle. Auf jeden Fall ist der völlig klar, sich seiner Lage völlig bewusst, kann Auskunft geben. Und das ist natürlich hilfreich, weil man kann so ein bisschen auf ihn einwirken. Was sie dann machen natürlich erstmal ist, ein Kamerad hat ihn erstmal von hinten gestützt, sozusagen umgefasst, um ihm halt zu helfen. Der trägt ja sein eigenes Körpergewicht, hält sich da fest und ist mit den Beinen da drin. Und dann hat man begonnen, das ist ja mal ganz erfinderisch, mit Schläuchen, mit zusammengerollten Schläuchen, so quasi wie so einen Sitz zu bauen, damit er die Möglichkeit hat, sich da irgendwie vom Körpergewicht abzulegen. Und die anderen Einsatzkräfte, die mit vor Ort waren, haben dann auch sehr schnell gehandelt, haben erstmal alle vom Feld geschickt, die da nichts zu suchen hatten, die erstmal weg. Der ein oder andere Besucher hinten reckt auch schon seinen Hals, soweit waren ja die Erntewagen da gar nicht von entfernt. Und was auch ganz wichtig ist, die Kameraden haben schon mal angefangen, sich so zu positionieren, dass die nachrückenden Kräfte sehr, sehr schnell zu dieser Einsatzstelle konnten.
Denn die Unglücksstelle ist nicht ohne weiteres zu finden. Die Kameraden gehen einen Feldweg hinunter, um die anderen Fahrzeuge schnell zur Einsatzstelle lotsen zu können. Die Schwerpunktfeuerwehr ist mittlerweile auf dem Weg. Die Zeit drängt.
Da ist es so, dass die Kameraden, die im Einsatzleitwagen sitzen, wirklich auch gedacht haben, na mal gucken, ob das noch eine Rettung wird oder schon eine Bergung ist. Mhm. Weil bei so einem Muster, das verheißt wirklich nichts Gutes. Die Leitstelle hatte sich auch zurückgemeldet und hat gesagt, das ist eine bestätigte Lage und sagte, das war ganz eindrücklich, sagte, da, stellt euch schon mal drauf ein, das wird eine härtere Nummer. Und damit man auch schon so ein bisschen wusste, wie kann man das machen. Weil auch die andrückenden Kräfte müssen sich natürlich ein bisschen sortieren. Das sind ungefähr 7 Kilometer Entfernung. Das heißt, ein kleiner Moment dauert diese Anfahrt. Und da müssen die sich auch schon mal ein bisschen sortieren, wie gehe ich denn gleich vor.
Auch Chris selbst kommt jetzt erst dazu. Er ist zum Zeitpunkt der Alarmierung mit seinen Hunden im Wald spazieren und muss sie erst nach Hause bringen.
Und das war auch eine ganz spezielle Anfahrt, weil dadurch, dass wir als letztes Fahrzeug gefahren sind, hinten dran sind wir dann in diese geschmückte Hauptstraße, Dorfstraße eingebogen und inzwischen hatte sich das natürlich auch rumgesprochen bei den Beteiligten, dass da irgendwas Größeres passiert sein muss. Und diese ganzen Menschen, die sich da versammelt hatten und die da auch zum Teil mit Stühlen links und rechts saßen, die guckten halt todernst und dann, als wir auch noch durch diese Straße fuhren, das war so ein ganz surreales Bild, weil die links und rechts halt sehr betroffen da standen und saßen. Alles war festlich geschmückt, aber an Fest hat da natürlich keiner mehr gedacht an der Stelle, ne?
Aber es hat keiner in irgendeiner Art und Weise die Anfahrt behindert, so weil sie neugierig waren oder so.
Nein, auf gar keinen Fall. Also das hat gut funktioniert. Ja. Die haben doch alle Platz gemacht, auch bei den Leuten, die auf dem Festplatz waren. Die kriegten das natürlich auch mit. Da guckte natürlich der eine oder andere mal um die Ecke. Da hatte man sich aber schon so ein bisschen drum gekümmert, dass da nicht zu viele kommen. Das ist aber grundsätzlich sehr, sehr gut gelaufen. Da musste man sich dann auch sowieso Gedanken machen, weil zusätzlich aufgrund des Umstandes, dass wir sehr weit draußen waren, ist, obwohl Rettungsdienst und Notarzt in dem Moment sogar noch vor der Feuerwehr jetzt auch an die Einsatzstelle kommen, ist auch noch der Rettungshubschrauber aus Bremen, Christoph 6, ist im Anflug, weil klar ist, wenn der dort rauskommt, muss er sehr, sehr, sehr schnell wegtransportiert werden. Das heißt, der Rettungshubschrauber kommt auch und man beginnt dann auch diesen Festplatz zu räumen. Die Fahrzeuge beginnen also auch diesen Festplatz zu verlassen, damit der Rettungshubschrauber darunter kommen kann.
An der Unglücksstelle auf dem Feld legen die Kameraden das technische Gerät bereit. Schere, Spreizer und anderes Material. Standard bei Verkehrsunfällen. Doch diese Situation ist besonders, denn der junge Mann ist eben nicht in einem PKW, sondern in einem Maishäcksler eingeklemmt.
Was uns sehr geholfen hat, das muss man noch einwerfen, was ein ganz, ganz schlauer Move sozusagen war von den Leuten, die dort mit der Ernte befasst waren. Die haben, du hast das vorhin gesagt, das sind ja mehrere Fahrzeuge unterwegs, da sind auch immer Techniker mit dabei. Für den Fall, dass so eine Maschine mal liegen bleibt. Und schlauerweise haben sie also diese Techniker schon mal kontaktiert, dass die mit zur Einsatzstelle kommen, weil natürlich auch ganz klar war, hier wird ein bisschen Know-how gebraucht, wie diese Maschinen funktionieren. Und das hat im weiteren Verlauf uns auch sehr, sehr geholfen, die ganze Geschichte.
Ich stelle mir das super schwierig vor. Wenn du einen Brandeinsatz hast, dann weißt du, du baust eine Wasserversorgung auf. Kann mal schwierig werden, Wasser zu finden, aber Schlauch, Pumpe, zack, fertig. Ne? So. Und dann Herausforderung, Brandbekämpfung. Und hier stehst du vor einer Aufgabe, hat noch keiner von euch je gehabt. Wo Absolut. Fängst du an, wenn einer mit seinen Beinen in einem Maisgebiss, heißt es, wenn da einer drin steckt?
Es ist ja eine Riesenaufgabe, ne? Und das ist so dieser Klassiker, ein Elefanten isst man Stück für Stück. Hier waren erstmal einfach so sichernde Maßnahmen. Das heißt, man hat erstmal ganz schnell mit Pallholz, das hat man zwischen die Messer gepackt, um auf jeden Fall sicher zu gehen, also die Maschine war ausgeschaltet, sicher zu gehen, dass die Messer sich nicht mehr bewegen. Man hat zum Beispiel auch geschaut, ist der Schlüssel von der Maschine ab, dass da auch wirklich nichts mehr passieren kann. So solche Geschichten. Und bevor man an die eigentliche technische Rettung rangehen konnte, war ja nur noch dieser Patient da. Dieser Patient war ja immer noch bei vollem Bewusstsein in dieser Position und der wurde auch ein bisschen unruhiger und sagte, zieht mich doch hier einfach hier raus. Der wollte natürlich da raus, die Situation war furchtbar unangenehm für ihn. Er bekam, glaube ich, auch eine Idee davon, wie stark die Verletzungen sind und es war klar, da muss jetzt der Arzt auch eingreifen und typischerweise bei Verkehrsunfällen legt man die Patienten dann in Narkose, um sie selbst zu schützen. Das mussten wir hier auch, nur wenn wir uns dieses Bild wieder vor Augen rufen, der hängt in dieser Maschine. Mhm. Wenn ich den jetzt in Narkose lege, jeder, der schon mal einen bewusstlosen oder vielleicht eine leblose Person erlebt hat, merkt, wie schwer und wie unbeweglich die sind, den hätten wir ja da nicht mehr halten können. Das heißt, die erste Frage war, wie stabilisiere ich physisch erstmal diesen Patienten, damit er mir da nicht umkippt mit den Beinen noch in diesem Gebiss drin. Und da sind wir bei dem Punkt Ideen. Dort hat man eine sogenannte Rettungsboa genommen, das ist so eine Rettungsschlinge, hat die um den Oberkörper des Patienten geführt und hat dann mit Spanngurten diese Rettungsboa am oberen Bereich des Häckslers so weit unter Zug gesetzt, dass da nicht zu viel Zug auf den Patienten wirkte, aber dass man den Oberkörper zumindest stabilisierte, dass der also sich nicht großartig mehr bewegen kann. Und zwei Kameraden wurden halt damit beauftragt, die haben den Kopf dann gehalten und dann konnte man zumindest schon mal in dem ersten Schritt den Patienten in Narkose legen, dass der erstmal so ein bisschen aus dem Geschehen auch rausgenommen war. Das war schon mal Schritt 1 für die ganze Geschichte.
Wir sind jetzt echt bei um die 50 Folgen Feuerwehr-Podcast und ich lerne noch ein neues Wort, die Rettungsbohr. Ja. Hab ich noch nie gehört vorher.
Ja. Ist eigentlich ein ganz simples und ganz praktisches Mittel, kannst du nehmen, um Leute aus dem Wasser zu ziehen oder auch einfach zu transportieren, ohne dass sie halt irgendwie einschneiden, wie so ein Seil oder sowas. Also meistens haben wir für irgendwas immer ein Materialstück da. Mhm. Aber die mit einem Spanngurt zu kombinieren in so einer Stabilisierungsgeschichte war, glaube ich, auch das erste Mal. Ich weiß auch nicht, ob das im Handbuch dafür steht, aber es hat funktioniert und das ist das Entscheidende. Und jetzt kommen wir in die Phase, was ihr gesagt habt, wo man sich überlegt, wie machen wir das denn? Und normalerweise, feuerwehrmäßig, arbeitet man ja nun truppweise, das kennt ihr alle mit Angriffstruppen und so weiter. Hier wurde das einmal durchgemengt. Ja klar, es wurden diese Ablageflächen geschaffen, aber alle die irgendwie ansatzweise besonderes Know-how in diesem Bereich hatten, die mit landwirtschaftlichen Maschinen arbeiten, Kfz-Meister, all solche Geschichten, die man in der Feuerwehr hat, die haben man einmal zusammengerufen, hat einmal kurz besprochen, wie machen wir das jetzt hier, was für Optionen haben wir. Und typischerweise beim Pkw würdest du anfangen zu schneiden oder mit dem Spreizer zu arbeiten. Das hier ist aber eine massive landwirtschaftliche Maschine, die ist darauf gebaut, dass sie richtig was ab kann, dass sie also auch wirklich da auch Kräfte aushalten kann. Das heißt, es ist relativ klar, wenn wir mit diesem schweren technischen Gerät arbeiten, wird es doch zu großen Erschütterungen kommen, was nicht gut für den Patienten ist, der immer noch in diesen Messern steckt. Und es wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Also diese ganze Hydraulikgeschichte fliegt erstmal raus von der Idee her. Dann hätten wir auf dem Rüstwagen tatsächlich noch einen Plasmaschneider, dein favorisiertes Werkzeug aus dem Lehrgang, glaube ich.
Das müsst ihr mir erklären. Erklärt mir, was ist das?
Ich habe das erste Mal auf dem TH-Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule habe ich mit
technische Hilfeleistung.
Ja, genau. Habe ich mit einem Plasmaschneider gearbeitet. Kannte das tatsächlich überhaupt nicht, hatte auch echt Respekt davor. Und dann habe ich meine Kameraden vor Ort so ein bisschen überredet, mach doch mal und ja, kann ja auch nicht Nein sagen. Ne? Und Motortrennschleifer, das kenne ich ja nun schon. Ja. Und dann habe ich angefangen mit diesem Plasmaschneider zu arbeiten und wirklich dann auch, man hat ja diese Schutzbrille auf, dann dicken Stahl durchzuschneiden. Das aber ist der
wie,
Wahnsinn.
Wie läuft das? Also mit Laser oder was? Oder?
Nee, das ist jetzt Acetylen, ne? Sauerstoff, genau, wird dann zusammengesetzt und dadurch erzeugt dann
mega heiße Flamme sozusagen.
Ja, genau.
Ah, okay. Und da sind wir genau bei dem Punkt, warum auch diese Idee aus dem Fenster ging, mega heiß.
Aha, ja.
Weil das wäre das Mittel der Wahl gewesen, um diese Messer, diese Klingen, damit hättest du das durchgekriegt. Nur, das ist Metall und der hätte die Temperatur geleitet.
Ja. Verbrennst
du den. Für den Patienten auch keine Option. Das heißt, auch dieses, also wir haben ganz viel gutes Material, was man nutzen kann, aber eben nicht in dieser Lage.
Ich als Laie würde jetzt ja sagen, die gute alte Motorflex. Geht oder geht aber nicht?
Die bringt ja auch so ein bisschen Erschütterung. Ja. Ne? Also Funkenflug, Erschütterung.
Es ist, die Lösung ist manchmal wirklich in dem simplen Einfachen. Und die Überlegung, die da ganz schnell kam, war, wir bauen jetzt einfach alles ab, was geht. Also da werden alle Schrauben gelöst, da wird alles irgendwie an Vorbauten, an diesem Maisgebiss wird gelöst. Wir hatten zwischenzeitlich die Techniker vor Ort, das war eine enorme Hilfe, weil man konnte natürlich auch fragen, was passiert, wenn ich hier das und das mache. So, und das heißt, dieses Maisgebiss wird, soweit es irgendwie möglich ist, demontiert. Und das heißt, da sind zwei, drei Kameraden wirklich unten im Dreck mit Schraubenschlüsseln dabei, das Ganze zu lösen und möglichst den Zugang zu schaffen. Und das linke Bein ist völlig verdreht, von diesen Messern auch durchbohrt. Und das rechte Bein erscheint als das Einfache. Und während das alles abgebaut wird, stellt man aber fest, dass das rechte wird das Problem werden, weil unten in diesem Gebiss sind die Messer sichelförmig und sind tatsächlich auch durch den Knochen gegangen.
15 bis 20 Minuten sind bisher vergangen. Ein Feuerwehrkamerad steht direkt neben dem Notarzt, um schnell Anweisungen weiterzugeben. Was immer der Arzt gerade braucht, setzen die Feuerwehrleute um. Die Lage ist so ernst, dass der Mediziner einen Plan B entwirft. Der Rettungshubschrauber soll nach Bremen fliegen, einen Unfallchirurgen an Bord nehmen und zurück zur Unglücksstelle bringen.
Damit im Notfall die Beine amputiert werden können, vor Ort im Feld. Das war Plan B. Oder zumindest ein Bein, je nachdem, wie die ganze Geschichte läuft. Aber da wurde eben der Hubschrauber losgeschickt. Ist auch in einer Rekordzeit, hat er das absolviert. Ist mit dem Unfallchirurgen mitgekommen. Das war so eins der Bilder, bestimmte Bilder von Einsätzen bleiben immer so ein bisschen plastisch. Mhm. Und wie der so entspannt aus seinem Hubschrauber aussteigt und trägt so sein OP-Besteck vor sich her über das Feld. Das war sowas, wo ich dachte, okay, das ist wirklich ernst hier.
Das ist vor allen Dingen, ne, wir leben in Deutschland. Ne? Mal, was möglich ist, wenn es Not tut. Ne? Also ich meine, dass ein Chirurg angeflogen wird innerhalb von Viertelstunde, 20 Minuten.
Oder? Ja, der Flug ging relativ fix. Also Also die, das ist ja wirklich der Segen dieser Rettungshubschrauber. Die haben die direkte Linie, die dürfen überall durch und in der kürzester Zeit war der entsprechend wieder zurück und dann auch an der Einsatzstelle. In der Zeit waren unsere Arbeiten natürlich vorangeschritten und es war soweit abgebaut, dass klar war, das linke Bein werden wir wahrscheinlich, obwohl es erst das nach dem Schwierigen aussah, werden wir von diesen Messern abziehen können. Das wird funktionieren. Problem stellte immer noch das rechte Bein dar mit diesen sichelförmigen Messern. Und da kam dann von den Technikern der Tipp, dass man dieses Gebiss auch manuell zurückdrehen kann, wenn man die Antriebswelle löst. Das heißt, die Techniker haben dann diese Antriebswelle demontiert, gelöst. Und dann haben wir eben diesen Schritt gewagt, diese Welle wurde zurückgedreht und dann gelang es tatsächlich, das eine Bein abzuziehen und das andere, da gaben die Sicheln das frei. Nichtsdestotrotz mussten wir noch relativ massiv werden, um dieses Bein dann da tatsächlich auch noch rauszukriegen, aber das ist uns dann tatsächlich gelungen. Und dann war der Patient frei.
Okay, und was hat man dann gemacht? Weil, also wenn ich jetzt ein Messer aus einer Wunde ziehe, ne, man soll ja auch ein Messer irgendwie drin stecken lassen, weil da ist Druck drauf auf der Sohle. Ansonsten fängt das sofort an, sag ich mal, das
zu sprudeln,
rauszusprudeln. Ja. Und das stelle ich mir ja jetzt wirklich sehr komplex vor.
Der Rettungsdienst hatte recht frühzeitig in der Phase an beiden Beinen Tourniquets gesetzt.
Ja. Was ist das?
Das sind im medizinischen Bereich, eigentlich glaube ich sogar aus dem militärischen Bereich, meine ich.
Ja, und die kommen von der Bundeswehr. Ne, ich habe mir eins gekauft auf der Messe.
Ist das, ist das zum Abbinden?
Ja, also genau. das ist wirklich hart. Also wir haben das in der ersten Aushilfe mal so ein bisschen mit anziehen. Das tut auch wirklich weh. Mhm. Das kannst du eben um die Extremitäten packen, drehst das dann an und bindest dann das ab, verhinderst also, dass da der Blutfluss ist. Darf nicht zu lange drauf bleiben, weil dann natürlich irgendwann das Gewebe geschädigt wird. Eine Stunde ist aber meines Wissens noch einigermaßen im Rahmen. Das heißt, an beiden Beinen sind diese Tourniquets gesetzt. Natürlich ist da Blutverlust, ganz klar. Aber längst nicht in dem Ausmaß, der sonst völlig richtig da gewesen wäre, wenn man sich diese multiplen Stichverletzungen natürlich vorstellt an der Stelle. Aber das war das der richtige Moment. Und dann haben wir ihn da runtergezogen. Erst in diese Schleifkorbtrage rein und wurde dann erstmal noch weitergehend versorgt von den Ärzten.
Eine Stunde nach dem Unglück liegt der Verletzte schließlich im Rettungshubschrauber. Die Leitstelle hat bereits dafür gesorgt, dass in einer Spezialklinik in Hamburg ein Schockraum frei ist. Der Patient wird dort schon erwartet.
Und normalerweise ist es so nach so einem Einsatz, dass wir dann auch einen Haken machen. Dass man sich doch so ein bisschen schützt, dass man da auch. Aber da hier war es so, das hat uns dann schon noch interessiert. Und zu dem Zeitpunkt, wo er dann in die Klinik gegangen ist, da kriegten wir tatsächlich 2-3 Tage auch die Rückmeldung, dass eine gute Chance besteht, dass er wieder voll genesen würde. Mhm. Aber wir haben einmal für uns noch den Punkt gemacht, in dem Moment, als er dann weggeflogen ist, das war extrem wichtig, dass wir mit allen Einsatzkräften noch an der Einsatzstelle eine sehr ausführliche Nachbereitung gemacht haben.
Also Hubschrauber fliegt los und dann räumt man auf. Und setzt sich dann zusammen hin im Maisfeld? Oder?
Tatsächlich haben wir das erstmal alles liegen lassen. Als der Hubschrauber weg war, da atmest du erstmal auf, weil dann bist, das ist das mit der Verantwortung, dann bist du raus, dann guckst du dich um und denkst, was habe ich hier eigentlich gemacht? Was ist hier eigentlich gelaufen? Das sind ja ganz, ganz viele Facetten. Wir hatten ja auch Presse an der Einsatzstelle und also es war natürlich ein Einsatz, der auch eine große Welle gezogen hat. Und dann haben wir erstmal alles liegen lassen. Der Bereich war sowieso geräumt, sonst war keiner da und haben mit allen Einsatzkräften, wir reden über 40, 45 Leute, erstmal im Kreis gestanden und haben die Nachbereitung gemacht. Die hat der Notarzt moderiert, auch sehr, sehr gut moderiert. Hat sich zuerst natürlich erkundigt, ob irgendjemand da schon mal Sorge hat, ob da irgendwas ist, ob es allen gut geht, ob sich irgendjemand verletzt hat, das Übliche. Und dann sind wir das alles miteinander durchgegangen. Weil natürlich, das muss man ja auch sagen, es helfen ganz viele Menschen in dieser Kette, aber längst nicht alle sind ja vorne am Patienten. Das ist ja für den Patienten auch nicht schön. Gut, er lag jetzt in Narkose, aber du willst gar nicht so viele Leute vorne haben. Viele haben im rückwärtigen Bereich zugearbeitet, das heißt, viele haben auch gar nicht mitbekommen, was ist da jetzt gelaufen. Also sprichst du so einen Einsatz für alle Beteiligten nochmal durch, damit jeder auch inhaltlich abgeholt wird.
Und wahrscheinlich bringt man auch die Leute erstmal auf Stand. Ne? Wenn du nur Kräfte eingewiesen hast, 300 Meter weiter, möchtest du ja auch wissen, was haben wir da eigentlich gerade
richtig, was haben wir geleistet, wie ist es gelaufen? Das ist auch so ein Teil des Teamgedankens, dass du auch wirklich da alle mitnimmst, alle abholst, weil das natürlich auch eine Leistung war, wo wir dann, als der Hubschrauber abflog, waren wir auch alle echt stolz. Weil das war was, wie du richtig sagtest, das hast du nicht immer. Und so eine Lage zu absolvieren, da denkst du hinterher auch, wow, also wir haben, deshalb machst du Feuerwehr, ne?
Ja.
Das ist einfach so.
Genau, also diese Bestätigung, dass alles gut funktioniert hat, wenn man sich das so vom Gefühl her, wenn du vorne irgendwie dann arbeitest, wirklich bei dem Patienten direkt, ne? Und Chris sagt, wir treffen uns dann alle, machen nochmal eine Nachbesprechung. Das ist jetzt keine fachliche Nummer in dieser Hinsicht, sondern auch da fängt schon psychosoziale Notfallversorgung an, wenn man das nochmal so anreißt. Ein Blick in die Runde und tatsächlich ist es so, vom Feeling her, man arbeitet da wirklich dann vorne und in dem Moment, wo quasi der Einsatz erledigt ist, fällt alles von einem ab. Ne? Du kennst das wahrscheinlich auch. Und dann fährt das Adrenalin runter und man fragt sich eigentlich, wow, was habe ich hier eigentlich gemacht? Und man ist fertig wie nach einem 100-Kilometer-Marsch, würde ich sagen, ne? Wenn man das so beschreiben kann. Und dann wirklich nochmal kurz zu eruieren, was ist hier eigentlich passiert? Wie haben wir gearbeitet? Das hat gut geklappt und. Das ist immens wichtig. Ja.
Und das ist auch ganz spannend. Ich habe natürlich in den Vorbereitungen jetzt heute für den Termin nochmal mit den Führungskräften gesprochen, die beteiligt waren und habe so ihre Erinnerungen abgerufen. Und jeder hat so seinen Teil. Mhm. Aber es haben eigentlich gar nicht alle das Gesamtbild, weil jeder hatte so seine Aufgabe, seinen Abschnitt, seine Verantwortung und dann puzzelt sich das so zusammen. Insofern ist im Nachhinein zu schauen, was ist hier gelaufen, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Einmal direkt an der Einsatzstelle. Und wir haben es tatsächlich für uns noch gemacht. Da ist Feuerwehr, das können, glaube ich, auch nur die Feuerwehrleute unter unseren Hörern verstehen. Es waren ganz viele Einsatzkräfte ganz furchtbar traurig, die nicht dabei gewesen sind, weil das eben einfach ein so besonderer Einsatz war, wo man halt auch echt viel lernt und was man auch mitnimmt in seinem Feuerwehrleben, weil ich glaube, das macht man auch nur einmal, so eine Lage. Und wir haben dann tatsächlich einen ganz ausführlichen Dienst noch 2-3 Wochen später gemacht, wo wir das technisch mit allen Einsatzkräften nochmal durchgegangen sind, die eben nicht dabei gewesen sind, damit diese ganzen Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben, damit die davon eben auch profitieren können an der ganzen Geschichte.
Ich hätte beinahe die Frage gestellt, ist das nicht makaber? Aber wenn du sagst, man lernt natürlich auch für die Zukunft.
Also du fokussierst dich natürlich nicht auf die Verletzungsmuster oder sowas. Das ist ja nicht unser Geschäft an der Stelle, sondern wie helfen wir, was machen wir? Und die Kernaussage und der Schlüssel hier in dieser ganzen Geschichte ist ja, ich habe da x Fahrzeuge, super moderne Technik und letztendlich gelöst wurde es mit einem Werkzeugkasten und mit ganz viel
mit
ganz viel Erfindungsgeist. Das heißt, allein schon diese Message, dass man so sagt, das muss nicht immer das neueste, tollste, ich sag auch mal Spielzeug sein, was ich vielleicht auf dem Fahrzeug habe, sondern in Ruhe zu überlegen, was habe ich hier für eine Lage, was ist das beste und das schnellste Mittel der Wahl. Und das muss nicht das teuerste Ding sein, was ich da gerade habe. Ich weiß, ne, so hydraulische Türnotöffner und so, das macht alles, sind alles auch wunderschöne Dinge. Aber letztendlich, in dem Fall, die Rettung kam mit dem Werkzeugkasten und ganz viel guten Ideen. Und natürlich, das muss man auch an der Stelle betonen, mit viel fachlichem Input von außen. Diese Techniker, die da vor Ort waren, das war Gold wert, dass wir da einfach auf deren Wissen zugreifen konnten.
Ja, wenn ich diesen Einsatz höre, ich empfinde da echt große Dankbarkeit. Ne? Also ich war nicht betroffen, ich war nicht dabei. Ich höre heute das erste Mal von diesem Einsatz und habe trotzdem das Gefühl, in Deutschland wird ja immer gerne gemeckert. So, aber was möglich ist, wenn alle Hand in Hand arbeiten, das ist Punkt 1, also was eigentlich freiwillige Feuerwehren leisten. Ja, also und du bist mit deinem Technischen vielleicht am Ende und musst kreative Ideen finden. Das ist ja auch ein Skill, den du haben musst. Was machen wir jetzt? Das ist Punkt 1. Was ist möglich, wenn du pfiffige Leute da hast? Und Punkt 2 auch dieses Beispiel mit dem Rettungshubschrauber, dass der Chirurg dann mal eben geholt wird. Ne? Ja. Also wir können dankbar sein bei aller Kritik und bei allen Schwachstellen, was wir für ein Gesundheitssystem und für ein Rettungswesen auch haben.
Absolut, ne? Ja. Also da ist schon Logistik hinter und das ist was einem wirklich ein gutes Gefühl an der ganzen Geschichte gibt. Und was hier wirklich das Besondere ist, und das haben ja auch alle gesagt, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, das ist immer viel zitiert, aber dieser Teamansatz. Ne? Also wir haben nicht nur die Feuerwehr in sich. Natürlich hat jetzt das Gros des Personals gestellt, aber wir dürfen auch nicht vergessen, Rettungsdienst, alle Komponenten, die da waren, haben echt viel geleistet und auch die Ersthelfer und auch die Techniker. Und innerhalb kürzester Zeit, in dieser Stunde, fasst das alles ineinander. Der eine Kamerad hat es sehr schön formuliert, der sagte, irgendwann kennen sich alle, obwohl sie sich nicht kennen. Man arbeitet an diesem einen Ding und man will das auch schaffen und da ist auch kein Raum für irgendeinen blöden Kommentar, sondern da wird fokussiert gearbeitet von allen Beteiligten, egal was sie für eine Uniform tragen. Und dann ist ein Ergebnis natürlich auch so möglich in der Form.
Mhm. Hat der junge Mann seine Beine behalten können?
Es ist in der Tat so, da wird es jetzt ein bisschen, dass ich ins Hörensagen gehe, das sah eine Zeit lang sehr, sehr gut aus. Und dann ist es wohl im weiteren Verlauf der Genesung doch noch zu Komplikationen gekommen, sodass eine Teilamputation dann wohl noch stattgefunden hat, nach unserem Kenntnisstand. Aber er soll mit einer Prothese jetzt wohl gut auf dem Weg sein und auch wieder mit beiden Beinen im Leben stehen.
Und er hat überlebt.
Also ja, er hat überlebt. Sagen, das Ding ja,
hätte ja auch ganz anders ausgehen
genau,
können.
Genau, ja. Ihr habt dem zweiten Geburtstag geschenkt, ne? Quasi.
Ja, also das ist sicherlich ein bemerkenswerter Tag gewesen, auf jeden Fall.
Konnte dieses Dorf noch ein Erntefest feiern?
Nein, die haben dann auch aus meiner Sicht die einzig richtige Konsequenz gezogen. Diese Wagen sind alle vom Platz gefahren und das wurde dann auch komplett abgesagt. Dieses Jahr haben sie dafür, glaube ich, das nachgeholt, konnten das wieder feiern. Wobei es, glaube ich, auch noch bei dem einen oder anderen im Hinterkopf war. Aber die haben da auch das einzig, wie ich finde, moralisch Richtige gemacht und haben das komplett alles beendet.
Mhm. Ja.
Chris, schönen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die
Danke
Einladung.
Danke dir, Chris.
Ja. Wilde Geschichte. Wirklich.
Wow.
Ja. Tja, und wir haben ja eben gerade über das Maisgebiss gesprochen. Der ein oder andere hat vielleicht gezuckt, hat gesagt, habe ich noch nie gehört. Kleiner Exkurs, wir haben ja auch einen schönen Landwirtschaftspodcast vom NDR, nämlich 63 Hektar. Und da muss Host Andreas Kuhlage ja immer mal wieder einen landwirtschaftlichen Begriff erklären, was meistens sehr lustig ist. Kleiner Rückblick, auch wenn das heute nicht unbedingt lustig bei uns war. Und da gab es übrigens auch mal das Maisgebiss. Tatsächlich. Ansonsten sprechen er und Landwirtin Maja Mokwitz über ganz viele spannende Themen rund ums Thema Agrar und Landwirtschaft, zum Beispiel über Zukunftstrends wie das Vertical Farming oder Dinge, die ihr ja, zum Beispiel noch nicht über die Kartoffel wusstet. 63 Hektar Landwirtschaft ohne Unfall gibt's auch in der ARD Audiothek. So, und wir gucken schon mal ein bisschen nach vorne. Theresa, was haben wir beide bei meinem Einsatz in der nächsten Folge?
Ja, in der nächsten Folge, da kommt die junge Lyr zu uns zu Gast. Und tatsächlich ist die Lyr junge Feuerwehrfrau vom Dorf. Und irgendwie hat sie immer sonntags die krassen Einsätze.
Verkehrsunfälle, glaube ich, ne?
Ja.
Ja. Also, in 2 Wochen in der ARD Audiothek.